Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 143. Ausgabe des The Pod Magazins. Wie immer gibt es in dieser Sendung eine kleine Rückschau auf die interessanteren Nachrichten aus der Spielebranche, bereinigt um all das Werbe- und PR-Gelärme. Diesmal geht es um Abgänge bekannter Designer, um Entlassungen, um Gerichtsurteile und um den Verkauf von Studios. Es scheint also alles beim Alten zu sein in der Games-Welt. Das sind so richtige Standardnachrichten, aber die Details, die sind ja auch immer anders und die erfahrt ihr in dieser Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Sega kauft Angry Birds Entwickler Rovio. Am 17. April erklärte die Sega Sammy Holding Gruppe, das ist dieses Firmenkonglomerat, zu dem Spielehersteller Sega gehört, zusammen mit Sammy, da geht es eher um Automatengeschäfte, Pachinko und so weiter, dass Sega Europa ein Übernahmeangebot an den finnischen Mobile-Entwickler Rovio Entertainment gemacht hat. Man würde alle ausstehenden Firmenanteile für eine Summe von nur umgerechnet 706 Millionen Euro kaufen. In diesem Fall ist das Angebot Segas keine feindliche Übernahme, sondern geschieht im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat von Rovio. Rovio ist schließlich auch an der Börse gelistet, wo der Kurs dann direkt in die Höhe schoss von um die 7,50 Euro auf 9,20 Euro, was ungefähr der Summe entspricht, die Sega für jeden Anteil an Rovio zahlen will. Da die Aktien im Umlauf nur einen knappen Minderheitsanteil an Rovio darstellen, kann es aus der Richtung eigentlich auch keinen Einspruch geben. Der Deal ist also in relativ trockenen Tüchern und soll Sega zufolge im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Und was kauft da Sega eigentlich? Naja, ein groß aufgestelltes Mobile-Studio, das immer noch sehr stolz auf seinen Sensationserfolg von 2009 hinweist. Angry Birds wurde mittlerweile 5 Milliarden Mal heruntergeladen und die Markenrechte scheinen auch noch bis heute sich fürs Studio zu rentieren. Man denke an Merchandise oder die bisher 2 Filme zum Spiel. Die meisten der über 500 Angestellten sitzen in Finnland. Es gibt aber ganze 7 Tochterstudios von Rovio und auch Außenstellen in Schweden, Dänemark, Spanien, 3 Stück in Kanada und 1 in der Türkei. Im Jahr macht Rovio so um die 300 Millionen Euro Umsatz und der kommt zu 78% aus Ingame-Käufen für all die Free-to-Play-Casual-Games, die Rovio vornehmlich produziert. Und da stammt das Gros übrigens aus dem nordamerikanischen Markt. Immerhin 16% des Rovio-Umsatzes kommt dann auch noch aus In-App-Werbung. Der Rest ist Kleckerkram, wie das Geschäft mit der Angry Birds-Marke. 3%, was immerhin auch so um die 9 Millionen Euro pro Jahr bedeutet. Und dazu gibt es noch Vertriebsdeals. Rovio kassiert also auch, wenn Hersteller ihre Spiele auf ihren Geräten oder Vertriebsplattformen vorinstallieren. Macht ebenfalls 3% vom Umsatz aus. Ist also so ein klassischer Free-to-Play-Mobile-Entwickler, der eben mit Mikrotransaktionen den allergrößten Teil seines Umsatzes macht. Laut der jüngsten Firmenpräsentation aus dem Februar 2023 hat Rovio zudem praktisch keine Schulden und steht damit offensichtlich wirtschaftlich sehr gut da. Einzig der am Ende erwirtschaftete Profit, der Gewinn sozusagen, der fällt nicht sonderlich hoch aus und der schwankt auch stark von Quartal zu Quartal. Also wir haben hier eine Gewinnmarge von, ja, manchmal Verlust, aber maximal so 15-17%, aber eher so im hohen bis mittleren einstelligen Bereich. Das ist nicht die dickste Marge. Andere Branchen haben ganz andere Gewinnmargen. Aber dass Sega hier zuschlägt, das erklärt der Konzern dann auch in der Pressemitteilung in einigen solchen Zitaten voller Konzernsprache. Die sind viel zu trocken, um sie hier zu zitieren. Die Essenz ist aber, es gibt Synergieeffekte im bedeutenden Mobile-Markt, so dass Sega auch hier endlich richtig mitmischen kann. Da werden konkret die Brands beider Hersteller genannt und dann auch noch Sonic the Hedgehog beim Namen. Rovio, so scheint Segas Hoffnung zu sein, wird in Zukunft Segas Mobile-Spiele produzieren. Sicherlich in einem ähnlichen Free-to-Play-Casual-Design, wie es das Studio bislang am besten beherrscht. Und das scheint durchaus ein logischer Plan zu sein. Hoffen wir also, dass hier westliche Entwicklerwelt nicht zu sehr mit japanischer Geschäftstradition kollidiert und hoffen wir, dass sich Sega Sammy hier nicht verhoben hat. Schließlich bezahlte der Konzern für Rovio ungefähr ein Sechstel des gesamten Unternehmenswertes Sega Sammys. Also wenn man hier mal dazu die Marktkapitalisierung heranzieht, also alle gehandelten Sega Sammy Aktien zum aktuellen Marktkurs zusammenrechnet, da kommt man auf etwas über 4 Milliarden Euro. Und wenn man da eine Summe von 706 Euro abzwackt, ist das schon ein gehöriger Teil, also ein relativ hoher Preis, den Sega Sammy angesichts der Größe des eigenen Unternehmens gezahlt hat. Also das ist ein wichtiger, ein essentieller Deal für das Unternehmen offensichtlich und ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Switch-Hacker Gary Bowser kommt aus Gefängnis frei, wird lebenslang Strafen zahlen. Kürzlich gab es ein Update zum Fall der Hackergruppe Team Executor, die allerlei Hard- und Softwarelösungen entwickelte und verkaufte, mit denen man legale oder illegale Kopien von Games auf diversen Konsolen spielen konnte. Man denke an Modchips, man denke an Flash-Module für Nintendo-Handhelds und all solche Sachen. Seit 2013 etwa war Executor im Geschäft und konnte dabei Umsätze im zweistelligen Millionenbereich generieren. Im September 2020 wurden dann aber drei Mitglieder dieser weltweit agierenden Gruppierung verhaftet, darunter der 48-jährige Franzose Max Loam, der 35-jährige Chinese Yuan Ning Chen sowie der damals 51-jährige Kanadier Gary Bowser, auch bekannt als Gary OPA. Er war das öffentliche Gesicht der Gruppe und kümmerte sich so ein bisschen um die PR von Executor. Er betrieb außerdem eine Webseite, die allerlei Raubkopie-Hardware testete und vorstellte. Er war nicht direkt Teil der Team Executor-Führung, eher so eine Art Vertriebs- und Werbemann. Kurz zuvor wurde gegen alle drei Anklage vor einem Gericht in Seattle erhoben, und zwar in 11 Punkten. Da geht es um Betrug, die Umgehung von technischen Hürden zum Zwecke des Betrugs, es geht um Geldwäsche, um Schmuggel und so weiter. Im Oktober 2021 bekannte sich Gary Bowser, ne, lustig, dass der Typ auch so heißt wie der Bösewicht in den Mario-Spielen, andererseits heißt auch der neue Amerika-Chef von Nintendo Bowser mit Nachnamen, aber ich drifte ab. Im Oktober 2021 bekannte der sich in zwei dieser Punkte schuldig und bot an, eine Geldstrafe zu kassieren, die happig war, 4,5 Millionen US-Dollar, und er würde sich zudem verpflichten, die Ermittlungsbehörden bei der Weiterverfolgung von Team Executor zu unterstützen. Der hat also auf Strafmilderung gehofft, indem er halt schuldig plädiert in zwei Punkten. Dafür wollte er aber auch in den restlichen 9 Anklagepunkten entlastet werden. Bei diesem Fall war dann unter anderem auch das FBI involviert und der Kläger Nintendo plädierte für eine 5-jährige Haftstrafe für Bowser. Am Ende bekam er 40 Monate aufgedrückt, so das Urteil im Februar 2022, und Ende März dieses Jahres wurde er bereits aus seinem Gefängnis in Seattle entlassen, auch wegen guter Führung. Derzeit befindet er sich noch in einer Aufbewahrungsanstalt in Tacoma, Washington, wo seine Rückkehr nach Kanada vorbereitet wird. Der Mann ist witzigerweise recht gesprächig, und kurz nach seiner Umsiedlung in dieser Aufbewahrungsanstalt gab der bereits Interviews in Videospiel-Podcasts, die man auch auf YouTube anschauen kann, und die geben einen interessanten Einblick in seine Situation. Und seine Situation ist, kurz gesagt, bescheiden. Er steht jetzt vor einer unfassbar hohen Strafsumme, die er noch zu zahlen hat. 14,5 Millionen Dollar. Nintendo machte nämlich im Verlauf des Verfahrens Druck und konnte weitere 10 Millionen Dollar Strafe erreichen. Für die Verkaufsverluste in Höhe von 150 Millionen Dollar, so der japanische Publisher. Bowser hat bislang 175 Dollar davon zurückgezahlt, also monatlich einen kleinen Anteil seines ohnehin geringen Gehalts im Rahmen seiner Gefängnisarbeit. Laut seiner Vereinbarung müssen zukünftig 25-30% seines monatlichen Bruttoeinkommens zur Begleichung seiner Geldstrafe herangezogen werden. Und Bowser hat nun gerade mal 6 Monate Zeit, bevor er anfangen muss, diese Zahlungen zu leisten. Und egal, wie es für ihn nun weitergeht, er wird wohl bis an sein Lebensende an Nintendo zahlen müssen. Und er wird es wohl nicht schaffen, diese Strafsumme überhaupt aufzubringen. Das ist mal eine gruselige Schauernachricht, nicht wahr? Und genau das war übrigens wohl auch der Plan des Klägers Nintendo. Genau in dieses Horn blies der Nintendo-Anwalt AJ Singh im Rahmen des Gerichtsverfahrens. Man hätte hier laut ihm die einzigartige Chance, eine Nachricht zu senden. Der Richter Robert Lesnick, der stimmte dem auch noch zu. Er beklagte das glorifizierte Bild von Hackern in den Medien. Er fragte den Nintendo-Anwalt Singh etwa, Zitat, was denken Sie? Was kann man sonst noch tun, um Leute davon zu überzeugen, dass es keinen Ruhm in Piraterie und Hacking gibt? Zitat Ende. Bemerkenswert ist auch, dass sich Nintendo direkt nach der Urteilsverkündung mit einer Pressemeldung bei den US-Behörden bedankte. Der Konzern fährt seit Jahren schon einen wirklich knallharten Kurs gegen Hacker, Modder und Raubkopierer, was mich dann auch direkt zur nächsten Story bringt. Nintendo geht mit Copyright-Zwangsvorladung an Discord gegen Artbook-Leaker vor. Ich hatte ja kürzlich im Magazin 140 die Meldung, dass einige Scans aus einem Artbook zum kommenden Zelda Tears of the Kingdom ins Netz geleakt wurden. Entsprechende Primärquellen, zumindest bei Reddit, die wurden rasch offline genommen, aber viele Leute konnten eben einen Blick auf die Scans der Buchseiten erhaschen. Die gaben auch teilweise Entwarnung, dass sich hier keine riesigen Spoiler drin verbergen, aber allemal wurde hier etwas in die Öffentlichkeit geleakt, was eigentlich als Dreingabe zum Spiel bei Erscheinen erst veröffentlicht werden sollte. Und am 10. April veröffentlichte dann Torrent Freak, das ist eine Website mit Fokus auf die ganze Raubkopierszene und andere Graubereiche im Netz, eine ganz interessante Story, die zeigt, wie Nintendo sofort sehr bissig und rasch und drastisch auf diesen Leak reagierte. Da die PDF-Scans des 200-seitigen Artbooks vornehmlich in der Chat- und Social-App Discord geteilt wurden, verschickte Nintendo direkt am Tag, nachdem der Leak publik wurde, Abmahnungen an Discord und verlangte dort die Löschung bestimmter Links in bestimmten Discord-Channels. Discord reagierte dann wohl binnen weniger Minuten und versprach, dem nachzukommen. Und etwa 10 Stunden nach dem ersten Löschaufruf folgte dann eine weitere Copyright-Abmahnung, in der Nintendo die Löschung eines ganzen Discord-Kanals fordere, da dort immer noch das Artbook ausgetauscht werde. Auch dem ging Discord nach und verteilte Warnungen an seine User, gab aber auch Nintendo den Hinweis, dass es hier vielleicht eher ein Fall für eine Trademark-Klage wäre, weil Nintendo da Anstoß daran nahm, dass einer dieser Discord-Channel irgendwie der offizielle Zelda-Channel hieß. Doch damit nicht genug. Am 4. April beantragte Nintendo of America eine Zwangsvorladung, basierend auf dem Kopierschutzgesetz Digital Millennium Copyright Act, DMCA, im Bezirksgericht Kalifornien. Demnach fordert Nintendo von Discord die Herausgabe von Name, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse des Users JulianRaute2743, der für den Urheberrechtsverstoß in der fraglichen Discord-Chat verantwortlich gewesen sein soll. Es sieht also aus, als ob Nintendo hier auch recht scharf reagiert und vielleicht sogar versucht, ein Leck in den eigenen Reihen zu finden. Denn laut Torrent Freak weisen frühe Kommentare zu den geleakten PDFs darauf hin, dass der Leaker mit einer Quelle bei Nintendo wohl befreundet zu sein scheint. Naja, vielleicht gibt es ja auch hier in einigen Monaten bald eine Meldung zu einer Anklage oder gar zu einem Urteil. Also, ne, die Message sitzt hier bei mir. Mit Nintendo ist wirklich nicht zu spaßen. Also, wenn ihr irgendwie ein lustiges Mario-Spiel nachbauen wollt, lasst es besser sein. Halos Kreativchef verlässt Microsoft, wechselt zu Netflix. Am 8. April gerüchtelte es erst kurz heftig, dann gab es die offizielle Bestätigung von Microsoft. Joseph Staten verlässt das Unternehmen nach 9 Jahren. Bis dato ist der Mann vor allem für seine Arbeit an der Halo-Reihe bekannt. Er war der Kreativchef von Halo Infinite und arbeitete bereits an den ersten 3 Halo-Teilen in den Rollen des Cinematic Director mit. Zu den Gründen und Details seines Abgangs machte Microsoft zunächst keine Angaben, sondern bedankte sich lediglich für seinen Beitrag zur Halo-Marke und wünschte ihm viel Glück. Zunächst mal ein kleiner Rückblick zu seiner Karriere, nachdem er eben beim Halo-Erfinder Bungie arbeitete und da maßgeblich an der Entwicklung der frühen Spiele und Serienteile beteiligt war, wechselte er 2014 von Bungie zu Microsoft. Bungie hatte längst nicht mehr die Halo-Marke inne, sondern arbeitete an Destiny, wo Staten auch als leitender Autor tätig war. Und in Microsoft wurde die Halo-Marke inzwischen an 343, ein internes Studio, weitergegeben. Staten kam aber nicht wegen Halo zurück, nee, vielmehr hatte Microsoft einen höheren Posten für ihn. Senior Creative Director für die Microsoft Studios. Er sollte also übergreifend über alle hauseigenen Studios die Strategie des Konzerns umsetzen. Er war also der Typ, der die Marschrichtung für alle Studios vorgibt und deren Arbeit koordiniert, ähnlich wie es etwa der ehemalige Guerilla-Games-Leiter Hermann Hoist derzeit für Sonys PlayStation-Studios tut. Obwohl Staten zu Beginn seiner Microsoft-Anstellung klar deutlich machte, dass er nicht direkt mit der Halo-Marke zusammenarbeiten würde, kam es dann aber ein paar Jahre später doch anders. Im August 2020 wurde Staten, offensichtlich weil das Projekt lichterloh in Flammen stand, als Kreativchef für Halo Infinite zu 343 Industries geholt, wo er dann auch bis Januar dieses Jahres arbeitete. Danach wollte er nach eigener Aussage beim Microsoft-Konzern verbleiben, aber dann eben 343 verlassen, aber das hielt er dann wohl doch nicht lange aus. Jetzt ist er gegangen. Die konkreten Gründe hierzu sind unbekannt. Möglich, dass die Massenentlassungen beim Konzern ihm den Anstoß dazu gaben oder eben ein attraktives Angebot. Und das ist wahrscheinlich, denn 10 Tage später war es dann offiziell. Am 17. April erklärte Staten, dass er jetzt bei Netflix Games als Creative Director für eine brandneue AAA-Produktion arbeiten würde. Es handle sich um eine neue Marke und um einen Mehrspielertitel. Mehr ist nicht bekannt. Damit geht zum einen der Exodus von Talenten bei Microsoft und konkret 343 Industries weiter. Das geplante As-a-Service-Zugpferd für die Xbox Halo Infinite, das kann man damit wirklich langsam mal als gescheitert betrachten. Die Fantasie, dass das Ding die nächsten 10 Jahre lang die Marke vorantreiben würde mit immer neuen Updates, nee, da glaube ich nicht mehr dran. Und ich bin gespannt, wie Microsoft sich in Sachen First Party in Zukunft positionieren wird. Mit Forza? Mit Gears? Reicht Starfield aus? Oder müssen es die Activision Blizzard-Marken reißen, wenn der Deal dann wohl dieses Jahr abgeschlossen ist? Oder braucht Microsoft gar kein starkes First-Party-Line-Up, sondern nur ein starkes Game Pass-Abo? Aber auch da ist ja das Wachstum nicht so riesig wie erhofft. Das hatte ich ja auch hier im Magazin. Irgendwie 25 bis 28 Millionen Abonnenten. Da hatte Microsoft in den letzten Jahren bereits deutlich höhere Ziele. Und auf der anderen Seite erinnert mich diese Meldung mal wieder daran, dass Netflix eine eigene Games-Division hat, die sogar recht umtriebig agiert. Ich merke das nur nicht, ihr vielleicht auch nicht. Also falls ihr Netflix-Abonnent seid, wusstet ihr schon, dass ihr damit auch eine ganze Reihe von kostenlosen Mobile-Games erhaltet? Und die sind dann auch noch alle frei von Werbung, von Mikrotransaktionen und ähnlichem Blödsinn. Das ist eigentlich eine recht angenehme Strategie, nur ist das einen Joseph Staten wert? Plant Netflix nun auch Games für PC und Konsole zu verkaufen? Oder steigt der Konzern ins Game-Streaming ein? Oder ist das alles bloß so ein kuscheliger Sesselfurzer-Job, wo ein paar Millionen verbrannt werden und am Ende kommt nichts raus? Man denke an Jade Raymonds Anstellung oder an Phil Harrison bei Google Stadia. Ist das alles wirklich relevant oder wird Netflix Gaming eine Randnotiz der Branche bleiben? Ich weiß es nicht und manchmal wundere ich mich. 2022. Analyst zieht positive Bilanz für die Gaming-Industrie. Am 17. April veröffentlichte GamesIndustry.biz einen spannenden Gastbeitrag von Sam Nagy und Damian Abrahams vom Marktforscher SJN Insights. Das ist also ein Analyseartikel, der spannende Infos preisgibt, die auch schön aufbereitet wurden mit so Tabellen und Graphen und mit schönen, knackigen Zahlen. Gleichzeitig, und das will ich hier voranstellen, ist es definitiv auch die Absicht der Autorin, zahlungskräftige Branchenmitglieder auf ihre Dienste aufmerksam zu machen und ihnen das Vollprogramm ihrer Analysen teuer zu verkaufen. Es ist Eigenwerbung, das ist nur vorangestellt. Dennoch gibt diese kleine Eigenwerbung echt interessante Fakten preis. Dieser Analyse zufolge war das Jahr 2022 für die Spielebranche trotz Inflation, trotz Covid-Nachwehen und russischer Invasion in der Ukraine und vieler verschobener Spiele ein positives Jahr. Die großen Spielehersteller konnten im Durchschnitt ihre Umsätze um 9% steigern. Das zumindest ist das Fazit der SJN-Analyse, basierend auf den 13 größten Publishern. Und da basieren die Zahlen auf ihren Quartalsberichten, fokussiert auf das Geschäft mit Games und Games-Hardware. Also bei größeren Konzernen, die auch ein Mischkonzern sind, wurde rausgerechnet, was sie an anderen Geschäftsbereichen machen. Und das Ganze wurde auch normalisiert auf das Kalenderjahr 2022. Die Geschäftsjahre vieler Hersteller, die liegen ja teils ganz anders. Wir hätten dabei, und zwar in absteigender Reihenfolge, vom höchsten Umsatz bis zum geringsten, Tencent, PlayStation, Nintendo, Bandai Namco, Activision, EA, Take-Two, Embracer, Sega, Roblox, Ubisoft, Square Enix und Capcom. In dieser Auflistung fehlt ganz deutlich Microsofts Xbox Division und das liegt wohl daran, dass Microsofts Finanzberichte hier wohl zu wenige Details preisgeben, die es verhinderten, dass die Analysten hier wirklich rausrechnen konnten, was Microsoft an Games umsetzen und gewinnen schafft. Tja, und 8 dieser 13 Player im Spielemarkt konnten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das macht im Schnitt eben die genannten 9% branchenweit und das entspricht wiederum einfach mal schlappen 8 Milliarden Dollar, die Spieler 2022 mehr ausgaben als im Vorjahr. Die größte Umsatzsteigerung gab es bei Embracer, also prozentual mit einem Anstieg von 133%, also mehr als einer Verdopplung. Angesichts des rapiden Expansionskurses des Konzerns verwundert das aber nicht. Wer ständig neue Studios kauft, der kauft ja auch deren Umsatz mit ein. Deutliche Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich gab es lediglich bei Capcom und Activision mit jeweils 14% weniger Umsatz in 2022 verglichen mit 2021. Interessant ist hier auch Take-Two mit einem Umsatzwachstum von satten 42%. Und laut der Quartalsberichte des Konzerns wurde dieses Wachstum vor allen Dingen durch wiederkehrende Käufe, diese Recurring Investments, also Microtransactions getrieben. 79% des Jahresumsatzes generierten sich daraus. Das ist auch nicht wirklich überraschend, da Take-Two im Jahr 2022 eigentlich wenig neue Spiele veröffentlicht und verkauft hat, aber weiterhin eben sehr viele erfolgreiche As-a-Service-Games betreibt, allen voran GTA Online. Wenn man die Umsatzsteigerungen jetzt nicht in Prozent, sondern in Dollar sieht, gibt es einen deutlichen Gewinner mit großem Abstand und zwar Sony. Mehr als ein Drittel dieser 8 Milliarden Dollar mehr Umsatz branchenweit im Jahr 2022 geht auf das Konto von Sony Interactive Entertainment. Das ist sozusagen die PlayStation-Gruppe des japanischen Elektronik- und Unterhaltungskonzerns Sony. SJN sieht den Markt insgesamt als sehr gesund und krisensicher an, zeigt auf, wie viele der untersuchten Publisher in den letzten 3 Jahren kontinuierlich Umsätze steigern konnten und wie sich inzwischen ein stabiler Mix aus verschiedenen Einnahmeströmen etabliert habe, also aus dem Verkauf neuer Titel und dem Betrieb von Live-Service-Games mit ihren Mikrotransaktionen. Dann betrachten die Analysten auch noch die operativen Gewinne, was also bei den Konzernen aus all dem erwirtschafteten Umsatz hängen bleibt und da führt Nintendo haushoch. Obwohl es für den japanischen Spielehersteller der Umsatz in den letzten Jahren eher stagnierte. Fast 5 Milliarden US-Dollar konnte Nintendo in 2022 als Gewinn verbuchen. Mehr als das Doppelte dessen, was Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr erwirtschaftet hat. Platz 2 übrigens in den Gewinncharts. Danach folgen Activision, Bandai Namco und EA. Schlusslicht und der einzige Konzern mit Verlusten, Roblox. Aus Gründen, auf die die Analysten in dem Artikel nicht eingehen wollen, ich denke aber, das hat mit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021 zu tun. Seitdem müssen steigende Kennwerte ran und so steigerte Roblox auch gewaltig seine Umsätze, verdiente aber gleichzeitig immer weniger an seinem Umsatz. Und das ist eine der negativen Bilanzen der Untersuchung. Bei den 11 Unternehmen, wo man genaue Daten zu den Nettogewinnen hatte, sanken die Gewinne um insgesamt 872 Millionen Dollar. Ein Einbruch um 7% im Vergleich zum Vorjahr. Während die Branche also brummt und die Leute mehr Geld für Games ausgaben als im Vorjahr, blieb weniger bei den Herstellern hängen, da die Kosten für die Produktion von Spielen branchenweit gestiegen sind. Aber immerhin, bis auf Roblox haben alle ihre Gewinne verbucht. Das Games-Geschäft steckt in keiner Krise und viele starke Titel wurden ohnehin aus dem Jahr 2022 auf spätere Termine verschoben. Schon jetzt schickt sich 2023 an, zumindest in Sachen Qualität, das Spielejahr 2022 deutlich zu übertrumpfen. Das wäre doch gelacht, wenn sich das nicht auch in den Finanzen der großen Player widerspiegelt. Entlassungen bei Meta, ein Drittel von Ready at Dawn betroffen. Dass es beim Meta-Konzern, ehemals bekannt als Facebook, Anfang des Jahres zu Massenentlassungen kam und in der Tech-Branche allgemein, darüber habe ich ja bereits in einigen Magazinfolgen berichtet. Und nachdem ich zuletzt darüber gesprochen habe, wie sich das auf Amazons Games Division auswirkt, gibt es diesmal Infos darüber, wo Meta den Geldhahn zudreht. Konkret scheint insbesondere das Entwicklerstudio Ready at Dawn betroffen zu sein, wo etwa 40 Angestellte entlassen wurden, etwa ein Drittel der derzeit dort arbeitenden Leute. Laut eines Tweets von Engine-Programmierer Thomas Griebel sei das Studio damit nur noch halb so groß wie im August letzten Jahres. Es ist also von 160 auf etwa 80 Mann geschrumpft. Griebel schreibt auch, dass sogar der Studioleiter entlassen wurde. Das dürfte dann Ruvi Rasuria sein. Doch diese Info lässt sich aktuell durch keine weitere Quelle oder offizielle Statements belegen. Deswegen würde ich das in Anführungszeichen setzen. Die ganze Story ist auch noch relativ jung. Ab dem 18. April machte diese Meldung die Runde. Klar ist aber, Meta kürzt seine Gaming-Studios massiv ein. Auch Downpour Interactive, ein kleineres 2020 erworbenes Indie-Studio, ist von Entlassungen betroffen. Beide Studios arbeiten derzeit an VR-Spielen und insbesondere Ready at Dawn dürfte manchen Spielern ein Begriff sein. Hat das Studio doch eine lange Geschichte als sogenannter Second-Party-Entwickler für Sony. Sprich, das 2003 gegründete kalifornische Studio hat anfangs allerlei Spiele exklusiv für Sony programmiert, ohne aber ein Studio im Besitz von Sony zu sein. Das wäre dann First Party. Zu den frühen Werken zählten die PSP-Spiele Dexter und God of War Chains of Olympus sowie dessen Nachfolger. Ready at Dawn portete dann auch noch Capcoms Okami auf die Wii und veröffentlichte 2015 sein wahrscheinlich bekanntestes Spiel, The Order 1886, exklusiv für die PS4. Ein Steampunk-Shooter in einem übernatürlichen viktorianischen London mit Edelgrafik und Mini-Umfang. Unser Dom liebt dieses Spiel ja sehr. Es war ein tolles Werbezugpferd für die PS4, insbesondere in der ganzen Vorberichterstattung bei E3-Auftritten, in Trailern und so weiter. Aber naja, es gab nicht ohne Grund keinen zweiten Teil. Danach folgte noch der Versuch, mit einem knuffeligen Multiplayer-Brawler Deformers irgendwie ein Hit zu landen. Darin steuert man niedliche Schleimbälle mit Kulleraugen in allerlei Mehrspielergefechten. Das war der einzige Multiplattform-Titel dieses Studios und leider kein Erfolg. Etwas über ein Jahr nach dem Release im April 2017 wurde der Betrieb eingestellt. Und dann kam der Pivot, der Strategiewechsel, die neue Stoßrichtung für Ready at Dawn und das Studio wurde zum Virtual Reality Studios. Mit dem Oculus Rift exklusiven Adventure Lone Echo, wo man allerlei Abenteuer in Schwerelosigkeit erlebt, schuf Ready at Dawn im Jahr 2017 einen der frühen Top-Titel für die aufkeimende VR-Szene. Und das Studio profitierte damals sicherlich von großzügigen Finanzspritzen für die Entwicklung von solchen Second-Party-Titeln, also ne, exklusive Spiele, die aber externe Studios machen. Schließlich war Virtual Reality damals ein Hype-Markt, in denen von allen Seiten aus Geld gepumpt wurde und das Studio blieb dabei. Es folgte der Mehrspielermodus Echo Arena, eine Free-to-Play-Variante davon, das Mehrspielerspiel Echo Combat und ein Deal mit Meta. Im Juni 2020 ging Ready at Dawn an Oculus Studios über, das Unternehmen hinter dem Kickstarter-Hype Oculus Rift, für das Facebook im Jahr 2014 ganze 2 Milliarden Dollar ausgegeben hat. Und damit dürften dann zumindest die Studiogründer ihre finanzielle Unabhängigkeit besiegelt haben. Doch der Output des Studios war am Ende dürftig. Ende 2021 erschien dann Lone Echo 2, das seit Release von technischen Problemen geplagt war. Und Mitte letzten Jahres dann gab Ready at Dawn offiziell zu, diese Probleme wohl nicht in den Griff zu bekommen und mehr oder weniger aufzugeben, überhaupt Lone Echo 2 zu fixen. Auch das Multiplayer-Spiel Echo Combat würde nicht mehr aktiv weiterentwickelt, denn Anfang dieses Jahres kam die Ankündigung, dass man auch den Betrieb des Free-to-Play-Spiels Echo VR einstellen werde. Und jetzt noch Entlassungen. Es bleibt also nicht viel von Ready at Dawn übrig, weder vom Studio noch von ihrem Wirken in den letzten Jahren. Angeblich hat das Studio ja derzeit noch ein Eisen im Feuer, eine neue Spielerfahrung, das nächste große Ding. Hoffentlich stimmt das und vielleicht kommt's auch wirklich raus. Insgesamt ist das aber eine eher ernüchternde Story, wie aus einem Studio, das lange erfolgreich in der Second-Party-Rolle war, ein First-Party-Flop wurde. Aber ach, noch ist die Story des Studios nicht zu Ende, das Medium Virtual Reality ist auch gesund und munter. Es kann also alles noch werden, bloß schätze ich die Chancen auf ein Wiedererblühen von Ready at Dawn halt als leider nicht sonderlich hoch ein. Patch für Horizon Forbidden West kommt mit Thalassophobie-Modus. Am 18. April erschien Patch 1.2.1 für den PS4 und PS5 Open-World-Titel Horizon Forbidden West vom niederländischen Entwicklerstudio Guerrilla Games. Und das ist ja eins dieser First-Party-Studios, das gehört also Sony. Und was Sony seinen First-Party-Studios in letzter Zeit verstärkt aufträgt, ist Zugänglichkeit. Wir erlebten da sehr spannende Zugänglichkeitsoptionen, etwa in Ratchet & Clank Rift Apart, in The Last of Us 2 mit phänomenalen Ideen, um das Spiel für Menschen mit Einschränkungen aller Art zugänglich zu machen, oder in God of War Ragnarök. Horizon Forbidden West war diesbezüglich weniger beeindruckend, holte sich etwa beim Accessibility-Test der Fachwebseite caniplaythat.com eine eher ernüchternde Bewertung ab. Der Patch 1.2.1 geht diese Kritik nun mit einer Vielzahl an neuen Optionen an, etwa verbesserte Untertitel, Farbenblindenmodus, Auto-Pickup von Items oder ein kontrastreicheres HUD. Das ist keine Revolution, aber zumindest besser als zuvor. Und dafür birgt sich auch noch ein kurioses Feature, das eben auch zur Zugänglichkeit, zur Accessibility zählt, nämlich ein Thalassophobie-Modus. Thalassophobie beschreibt die Angst vor großen und tiefen Gewässern. Diese Angst vor dem Unbekannten, vor diesem Dunkeln, wenn man zum Beispiel in so einem großen Gewässer schwimmt oder darüber nachdenkt, da zu schwimmen. Was lauert da unter mir? Wie reagiere ich auf die Gewissheit, dass dann nicht ein Boden sichtbar ist und ein großes Fragezeichen unter mir lauert? Das ist eine Vorstellung, ein Zustand, der manchen Leuten große Angst bereitet. Und weil man in diesem Spiel auch im Ozean schwimmen und tauchen kann, ist diese Angst auch ein Faktor, der Spielern die Freude am Game vermiesen oder ihr Vorankommen im Spiel verhindern kann. Den Entwicklern zufolge behebt dieser Modus einige Hürden, die Spieler mit solchen Ängsten eben empfinden. So soll die Sichtbarkeit unter Wasser verbessert werden, also ne, dieser Schleier, der sich über alles legt, die geringe Sichtweite, die großen Fragezeichen und das bedrohliche Dunkle wird behoben, und in diesem Modus kann Spielheldin Aloy unendlich lange die Luft anhalten. Es besteht also nicht die Gefahr zu ertrinken, was dieser Angst hoffentlich auch die Zähne zieht. Spiele und Phobien, das ist ein spannendes Thema, weil es eben sehr viele Ängste gibt und die teilweise drastischen Einfluss auf einzelne Spieler haben. Jemand mit Spinnenphobie kann vielleicht ein Spiel nicht beenden, weil ihn seine Angst verwehrt, es jemals über den Level mit den Spinnen hinauszuschaffen. Nehmen wir unseren Jochen. Er hasst Jumpscares so sehr, dass er kategorisch jegliche Medien meidet, wo Jumpscares drohen. Das hat nichts mit körperlichen Einschränkungen zu tun, aber auch solche Ängste sind Einschränkungen, wo Spiele mit Zugänglichkeitsoptionen Abhilfe schaffen können, wenn die Designer dran denken. Ein tolles Beispiel ist hier etwa Microsofts Survival-Sandbox-Spiel Grounded, wo man sich zum Winzling geschrumpft in einer Vorstadtwiese wiederfindet, wo es dann Marienkäfer, Ameisen und eben auch Spinnen gibt, mit denen man es zu tun bekommt. Und wer Spinnenangst hat, ja, Arachnophobie, der kann eben den Arachnophobie-Safe-Mode in mehreren Stufen nutzen. Die Spinnen im Spiel bleiben da spielerisch unverändert. Die werden nicht leichter zu besiegen oder weniger in den Levels. Vielmehr könnt ihr ihnen in mehreren Stufen mit so einem Schieberegler visuell das Spinnenhafte abdrehen. Der entsprechende Regler entfernt zunächst etwa einige der Beine, bis dann von der Spinne nur noch der schwebende Körper übrig bleibt. Und wem der immer noch zu eklig ist, der kann diesen Körper auch noch fast alle Details abdrehen, sodass am Ende nur noch ein schwebender, eher formloser Blob von der Spinne übrig bleibt. Und das ist ein Segen für die Spieler, die eben unter Arachnophobie leiden. Genauso ist ein Thalassophobie-Modus in Horizon für einige wenige Spieler ein Segen. Der Rest kann drauf verzichten. Oder diesen Modus benutzen, wie man will. Ich feiere ja irgendwie, dass im Rahmen solcher Zugänglichkeitsoptionen praktisch Cheats zu Games zurückgekehrt sind. Also was früher völliger Usus war, ist ja heute eher eine Seltenheit, aber durch die Zugänglichkeitsoptionen etwa in The Last of Us 2 bekommen wir plötzlich eine Art Unsichtbarkeitsmodus zurück. Ja, ist zwar kein Cheat, sondern eine Zugänglichkeitsoption, aber für mich als Spieler macht es keinen großen Unterschied. Und solche Modi, auch wenn man sie nicht braucht, können Spaß machen. Und ich bin gespannt, wie es diesbezüglich in der Games-Branche weitergeht. Sowohl Microsoft als auch Sony haben spezielle Adaptive Controller im Angebot oder zumindest in Planung, die sich an Menschen mit körperlichen Einschränkungen wenden, wo man dann eben zusätzliche Eingabegeräte anschließen kann, wo es sehr viel einfacher ist, die einzelnen Tasten dieses Controllers zu drücken, und man kann diese Controller wohl auch noch deutlich besser anpassen an die eigenen Fähigkeiten. Insbesondere Sony implementiert vorbildliche Zugänglichkeitsoptionen und langsam scheinen die anderen Marktteilnehmer mitzuziehen. Immer öfter begegnet mir bei der Ersteinrichtung eines Spiels ein Zugänglichkeitsmenü, wo, bevor ich das Spiel starte, erstmal grundlegende Optionen zur Sichtbarkeit, zur Lesbarkeit und zur Bedienung des Spiels festgelegt werden, sodass jeder Spieler über derlei Optionen im Bilde ist. Inzwischen haben auch mehr und mehr Indie-Games entsprechende Optionen, und es ist spannend, wie vielfältig die Lösungen für verschiedene Zugänglichkeitsoptionen sind oder verschiedene Probleme und Hürden. God of War Ragnarok etwa hat einen ganz dicken Blumenstrauß aus optional zuschaltbaren Audio-Hinweisen, also verschiedenen Tönen, um Leuten mit Sehbehinderung das Kämpfen zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen. Die können dann auch ohne etwas zu sehen erfahren, aus welcher Richtung ein Angriff kommt, ob sie den kontern können oder nicht und mit welchem Timing. Es ist super interessant. Es ist mega schwierig und unintuitiv für einen sehenden Spieler, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Segen ist für Leute, die Bock auf dieses Spiel haben und eben nicht so gut sehen. Und das im Sommer erscheinende Final Fantasy 16, das wird mehrere Items mitbringen, die ihr ausrüsten könnt, um euch das Spiel dramatisch zu vereinfachen. Etwa indem eure Spielfigur dann automatisch gegnerischen Angriffen ausweicht oder automatisch diverse Angriffskombos ausführt, obwohl ihr nur eine Taste drückt. Oder indem die Zeit verlangsamt wird, wenn ihr die Möglichkeit zum Ausweichen oder Konter habt. Oder indem euer Spiel halt automatisch Heiltränke konsumiert, wenn er abzunippeln droht. Solche Hilfsmodi einfach als Items ins Spiel zu integrieren, ist echt eine witzige Idee. Jeder kann sie nutzen, aber es ist rein optional, und wer darauf verzichtet, der kann diese Item-Slots mit anderen Items füllen, was ihn also dahingehend etwas belohnt. Ihr merkt also, ich beobachte das ganze Thema mit Spannung und habe auch schon meine Fühler in Richtung eines monothematischen Podcasts zum Thema ausgestreckt. Ergeben hat sich bislang aber noch nichts. Wenn ihr hierzu Tipps für coole Kontakte oder Gesprächspartner habt, die sich auskennen mit Zugänglichkeitsoptionen, mit Spielen mit Behinderung, mit Spezialkontrollern für körperlich Beeinträchtigte oder auch mit dem ganzen Themenfeld Assistenz, dann meldet euch mal gerne bei mir, am besten per E-Mail unter sebastian@gamespodcast.de. Vielen Dank im Voraus. Kommen wir zum Abschluss der Sendung zum gewohnten Rausschmeißer, dem Release-Ausblick für PC und Konsole. Ich gebe euch ein paar der interessanteren Releases in den kommenden zwei Wochen mit, natürlich ohne Gewehr. Los geht es am 25. April unter anderem mit Trinity Trigger. Das ist ein bewusst auf Oldschool getrimmtes Rollenspiel des japanischen Entwicklers Furio. Das ist hierzulande ein eher weniger bekanntes Studio, aber im Heimatmarkt hat das echt einige Bekanntheit, zumindest scheint das so. Viele der Furio-Games sind nie im Westen erschienen, und auch Trinity Trigger kommt mit reichlich Verspätung, wird bei uns vertrieben via Xeed. Spielerisch ist das Ding so ein Action-Rollenspiel mit isometrischem Cell-Shading-Look, mit einem Kampfsystem, das auf einen schnellen Wechsel zwischen 8 Waffen setzt. Es wirkt bewusst retro, soll allerdings moderne Komforts bieten. Naja, das Ding kommt zunächst für PC, später im Mai dann aber auch für Switch, PS4 und PS5. Das zweite Release am 25. April ist Stranded: Alien Dawn. Das verlässt an dem Tag den Early Access auf PC und kommt auch für Xbox und PlayStation. Das Ding ist eine Survival-Simulation, sehr ähnlich RimWorld, nur eben ein bisschen schicker in einer 3D-Optik inszeniert. Ihr bestimmt die Geschicke einer Gruppe Überlebender, die auf einem Alien-Planeten Bruch gelandet sind und sich da eine Existenz aufbauen müssen, also eine Nahrung anbauen oder jagen, Hütten bauen und allerlei Events und Hürden überwinden. Das hat allerlei Survival-Systeme, wird aber eher wie ein Aufbaustrategiespiel gesteuert. Also nicht wie so ein Valheim oder so ein Rust, in dem man einen Charakter steuert, sondern ihr seid eher so die Intelligenz in einer Metaebene, die mit Mauscursor oder mit dem Controller Befehle gibt, Gebäude errichtet und so weiter und so fort. Anders als das mega komplexe RimWorld scheinen die Systeme hier nicht ganz so komplex zu sein, dafür sieht das alles ganz hübsch aus. Am 26. April kommt Honkai Star Rail für PC und Mobile. Das ist das neue Spiel der Genshin Impact-Macher HoYoverse, und man erkennt sofort die optischen Ähnlichkeiten. Zwar ist das neue Spiel in einem magischen Science-Fiction-Universum angesiedelt, aber die overdesignten Cell-Shading-Anime-Charaktere, die wirken doch sehr vertraut. Anders als in Genshin Impact gibt es in diesem Free-to-Play-Rollenspiel keine Echtzeit, sondern Rundenkämpfe. Später sollen dann auch noch Konsolenversionen kommen. Am 27. April erscheint dann The Last Case of Benedict Fox für PC und Xbox, auch als Teil des Game Pass. Das Ding ist ein schön schrulliges Metroidvania, in dem ihr den titelgebenden Detektiv durch allerlei bizarre Levels steuert. Der Clou, ihr seid zum einen mit einem Dämonen paktiert, habt also ganz besondere Fähigkeiten, aber auch irgendwie eine Bürde zu tragen, die Story-Relevanz hat, und ihr erkundet zum anderen den Geist kürzlich Verstorbener auf der Suche nach Hinweisen über deren Mörder. Das ist alles schön düster inszeniert und kommt aus unserem Nachbarland Polen vom Indie-Team Plottwist aus Krakau. Am 28. April hätten wir dann Bramble the Mountain King, ein Indie-Game, in dem wir den kleinen Olle steuern, und zwar mitten durch die düstere und märchenhafte Welt nordischer Fabeln. Seine Schwester wurde von einem Troll entführt und um sie zu retten, muss er allerlei Abenteuer überstehen. Das Ding erinnert mich sehr an Brothers, A Tale of Two Sons und scheint sich in der Kategorie der atmosphärischen Plattformen einzuordnen. Das Ding kommt freilich aus Schweden und erscheint für alle Plattformen. Der deutlich größere Release am 28. April und sicherlich das Highlight der kommenden Wochen ist Star Wars Jedi Survivor für PC, PS5 und Xbox Series. Das ist die Fortsetzung zu Jedi Fallen Order vom EA Studio Respawn Entertainment. Die Story setzt 5 Jahre später ein, ihr spielt wieder den jungen Jedi Cal Kestis. Und wie löst man als Entwicklerstudio eigentlich das Problem, dass der Held gegen Ende des ersten Spiels ja total mächtig ist, man nun aber wieder eine Progression für den Helden braucht in Nachfolger? Genau, man lässt ihn erstmal bruchlanden. So fängt das Spiel an, später besucht ihr aber auch allerlei andere Alien-Welten, wo ihr ein von Uncharted und Dark Souls inspiriertes Action-Adventure-Gameplay erlebt. Klettern, kämpfen, Rätsel lösen, Jedi-Kräfte nutzen und so weiter. Stormtrooper in allen Geschmacksrichtungen und diverse Monster stellen sich euch in den Weg. Eine zwielichtige Kneipe dient als euer Unterschlupf. Das Spiel scheint sehr bewusst auf die Stärken des beliebten Vorgängers zu setzen. Eine Handvoll Fanservice ist auch drin. Es gibt also mehr davon, was sich da bewährt hat. Und es sieht schick aus, da es nicht mehr für PS4 und Xbox One kommt, sondern nur für die aktuellen Konsolen und PC. Heißt aber auch, die PC-Spieler sollten vielleicht ein bisschen abwarten, wie es mit den Systemherausforderungen und der Performance des Spiels aussieht. In letzter Zeit gab es ja vermehrt den Fall, dass Konsolenportierungen von Xbox Series und PS5, insbesondere was den Verbrauch oder Gebrauch oder Anspruch auf Grafikspeicher angeht, schon ein bisschen krass gewesen sind. Am 2. Mai gibt es gleich 2 größere Releases. Zum einen Age of Wonders 4, wieder von den niederländischen Triumph Studios und wieder so eine schräge Mischung aus 4X-Strategiespiel mit Hexfeldern, man denke an Civilization, und Fantasy-Rundenstrategie, man denke an Heroes of Might and Magic. Es scheint also wirklich eine Mischung aus diesen beiden Genres zu sein. Das ist ein echter Brocken von Spiel. Viele Systeme, viele Völker, Welten und Zaubersprüchen, extrem viel anpassbares Zeug. Das scheint eher was für die Tüftler zu sein, die sie Bock haben, sich in all dieses Sachen, in diese Systeme und diese komplexen Mechaniken reinzufressen, kommt nicht nur für PC, sondern direkt auch für PS5 und Xbox Series. Dann wäre da noch das neueste Spiel von Arkane, nämlich der Koop-Shooter Redfall, in dem wir in die Rolle von Vampirjägern schlüpfen, um eine Kleinstadt von der übernatürlichen Plage zu befreien. Wir steuern dabei unterschiedliche Klassen, die dank eines leichten Rollenspielunterbaus im Spielverlauf diverse neue Skills freischalten und so auch neue Kampfrollen einnehmen können. Das Ding ist außerdem ein Open-World-Spiel und wirkt bislang, naja, recht traditionell. Eine Genre-Revolution scheint hier nicht für Xbox und PC zu warten, aber vielleicht ja ein solider, heiterer Koop-Spaß mit gutem Gunplay, das wäre doch was, kommt schließlich auch für den Game Pass. Und zuletzt am 5. Mai die Last-Gen-Versionen von Hogwarts Legacy erscheinen. Das Harry-Potter-Spiel kommt damit auch für Xbox One und PS4, sicherlich mit deutlichen Abstrichen in Sachen Grafik und Performance. Naja, wer es braucht. Für PC und die neuen Konsolen hat sich das Open-World-Spiel übrigens deutlich über den Erwartungen verkauft. Da lohnt sich eine solche Low-End-Version wahrscheinlich wirtschaftlich absolut. Ja, und das war's jetzt mit dem Magazin für dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart und viel schöner noch, dass ihr unser Projekt so wunderbar unterstützt. Danke dafür. Habt mir nun ein paar wunderbare, sonnige und warme Frühlingstage und ja, das ist Ausdruck meiner Hoffnung. Irgendwann muss es ja endlich ein Ende mit der Kälte haben. Doch ob kalt oder warm, ob drinnen oder draußen, habt mir Spaß mit euren Spielen und mit unseren Podcasts. Wir hören uns dann im nächsten Magazin. Bis dahin.